Heute das Thema der Plexus sacralis, seine Funktionen, die sind natürlich hier besser repräsentiert wie durch mich, aber kurz 1991 meine erste Auseinandersetzung mit dem Plexus sacralis. Wir hatten eine junge Dame aufgenommen, die war 19 Jahre alt, hatte vorübergehend einen Querschnitt, Gefühlstörungen unterhalb des Halses, des ganzen Körpers, hat sich zurückgebildet, die Diagnostik mit MRT zeigte ein Kavernom zentral im Rückenmark des Halsmarkes gelegen, HWK4. Wir haben es von hinten operiert, schön die Fasern gespalten, runter zu dem Tumor, das Kavernom entfernt. Und es hieß ja immer, der Hämosiderinsaum, dieser Altblutsaum, der muss entfernt werden. Und mein Kollege, der gerade dies tat, hat gesagt, machst du mir Monitoring? Sag ich, ja klar. Die internationale Literatur sagt zwar, man wird an den Extremitäten und so nicht sehen, weil inhibierende Interneurone das verhindern, aber wir machen das. Wir sind neugierig und schauen das an. Wir hatten keine Aktivität im Quadriceps femoris tibialis anterior gastrocnemius, aber im Sphincter ani externus. Dann sage ich zu dem Kollegen, Vorsicht, wir haben da pathologische Aktivität wie beim Kleinhirnbrückenwinkeltumor, wie beim Akustikusneurinom. Hör auf. Und sagt er, ja, wir müssen doch das Hämosiderin sagen. Nein, lass es, hör auf. Er bricht die OP dann ab. Der Tumor war sowieso entfernt, der die Matrix darstellte, wo das Blut herkam. Und sage und schreibe, hatte die Patientin dann für 3 Tage einen schlaffen Sphincter ani, Stuhlinkontinenz. Dann hat sie noch eine Woche geschmiert, waren die Einlagen immer voll und dann war die Funktion wieder vollständig da. Alles war da, das ganze Sensorium im Urogenitalbereich. Und das war sozusagen mein erster Schritt, sozusagen, dass ich der Sache, die Physiologen, deswegen sage ich, dass uns die Physiologen vorgegeben haben, viel Märchen und viel abgeschriebener Blödsinn ist und uns dann so leitet, dass wir bestimmte Sachen nicht durchführen, weil die Literatur sagt, es funktioniert nicht. Ich hatte dann im Jahre 91, war ich in Bern bei Marco Mummenthaler in seinem Elektrophysiologielabor bezüglich der Optimierung der Elektrophysiologie und in Pittsburgh, Pennsylvania bei Arge Möller, hatte ich das Konzept für das spinale Monitoring, das wir mit Kotbauer Karl veröffentlicht hatten in Neurosurgery 94, die ersten Patienten, erstellt und es hat sich gezeigt, dass sich in der Cauda Equina in der OP dort super monitieren lässt. Die Funktion der Muskulatur der Extremitäten im Sinne von Bewegung und ebenfalls die Sphincterfunktion. Später haben wir das noch auf den Hirnstamm ausdehnen können, konnten sozusagen die erste Arbeit schreiben, wo alle motorischen Hirnnerven von 3 bis 12 vor Morota sozusagen publizieren konnten. Und das waren im Endeffekt die Basis einer Methode, die Klaus schon jetzt vorher in den einzelnen Aspekten dargestellt hat, aber die in der Summe dann sozusagen die Herausforderung für das kleine Becken sein wird. Das einleitend, das Nervensystem des Körpers ist eigentlich, wenn man es von der Anatomie anschaut, relativ simpel aufgebaut. Man hat im Endeffekt seine segmentale Einteilung und da geht schon los. Diese Bereiche bis kleine Becken sind viel komplizierter, wie wir gerade in dem tollen Anatomievortrag vorhin hören konnten. Und das zu überwachen, das wird natürlich schwierig, weil wir haben verschiedene Funktionen. Und zusätzlich alle nervalen Anteile des menschlichen Organismus dort vereint und vertreten. Ganz banal gesagt, die Motorik der unteren Extremitäten, das Perineum, das kleine Becken, Organe im kleinen Becken werden von lumbosakralen, spinalen Segmenten versorgt, die Haut, das Epithel, die glatte und die quergestreifte Muskulatur und ebenfalls die Drüsen. Diese stellen natürlich ein Problem dar, dass man das ausreichend würdigen kann, diese Funktionen zu erhalten. Wir haben die Innervierung von den Sexualorganen, haben wir ausführlichst gehört, vom Anorektum und vom unteren Harntrakt. Es berührt die onkologische Chirurgie, die Urologie und die Gynäkologie. Wir haben es geschafft, mit einem extremen Aufwand pausenlos gegen den Wind zu urinieren und dabei so viel Schlagwasser abzubekommen, dass es extrem aufwendig war, das Monitoring in die HNO zu bringen, in die Orthopädie zu bringen, wie wir vorhin schon gesagt haben, Ich musste eine Habil begutachten, wo quasi die Intaktheit der SEPs nicht erklärbar mit einem Querschnitt, den der Patient hatte. Normal musst du so eine Habil zurückgeben und sagen, wir fangen von vorne an. Das ging aber nicht. Du kannst den Mann mit der Familie nicht, der hat ja wissenschaftlich sauber gearbeitet. Aber es war mehr Aufwand, diese Habil zu stützen und diesen Professor sozusagen am Leben zu erhalten, als wie ihn zu vernichten. Dann die Augenheilkunde, Aderhautmelanom. Zuerst radiochirurgische Behandlung, anschließend Resektion des Tumors in absoluter Hypotension. Systolisch unter 50. Wird der Tumor resiziert, machen wir die. Wir können zeigen, dass das Hirn integer ist, dass es nicht kaputt geht. Kein Schlaganfall. All diese Sachen müssen funktionieren, müssen natürlich in der Chirurgie hier ebenfalls funktionieren. Die Methoden, die wir zur Verfügung haben bis dato, sind Stimulationen. Stimulationen sind Momentaufnahmen. Wo wir hingehen müssen, ist das aus den Methoden, die der Klaus beschrieben hat, das kontinuierliche Überwachen motorischer, sensorischer Funktionen während der gesamten OP zu gewährleisten und zusätzlich zu erkennen, wie viele Fasern ich abgeräumt habe, wie viele Fasern ich verloren habe und diese mit dem Outcome und der Lebensqualität zu korrelieren. Wir haben in dem Bereich des sakralen Nervensegmentes den unteren Harntrakt, den Beckenboden, Sensorik, Motorik, äußerst komplex, alles Sexualfunktionen, noch komplexer, vor allem für einen Chirurgen, für einen Neurochirurgen, Entschuldigung, Mastdarmfunktion. Das alles stellt ein Leben nach einer Erkrankung dar, dass die Qualität akzeptabel oder die Hölle auf Erde darstellen kann. Und hier treffen wir uns deswegen, dass wir das alles schaffen. Urogenitale Funktionskontrollen müssen den somatischen Anteil, den vegetativen Aspekt ebenfalls beinhalten. Und das ist äußerst komplex. Und es ist so mannigfaltig, dass wir neben den Anatomen, den Physiologen, aber der Anatome ist das Wichtige. Sie haben uns vorgegeben, wie breit das System gefächert ist. Es gibt mögliche Korridore, aber es sind mögliche Korridore, weil in der Regel finde ich dort einen Tumor, der mir die Anatomie verschiebt, der alles verschoben hat. Und dann sage ich am Ende der OP, natürlich bin ich am Ende immer schlauer, dann sage ich mal, wer das gewusst hätte. Aber leider wissen wir es vorher nicht. Nur wenige Vorgänge im Körper sind so komplex mit gemischten und zusammengesetzten Reflexen gesteuert wie die Miktion und die Defekation. Und dies zu erhalten, ist äußerst wichtig. Natürlich gibt es noch das Schlucken und das Erbrechen. Aber da spielt in die HNO-Bereich die Erhaltung der Schluckfunktion, die äußerst genauso komplex ist. Aber wir haben ja natürlich die Stimmlähmung, diese ganzen Sachen schon besprochen, aber das Schlucken an sich in der Monitoring, in der elektrophysiologischen Überwachung nicht. Die Neurourologie kann wunderbar die Blasenfüllung, die Entleerung und so weiter untersuchen, motorisch in Form auch von den Überprüfungen der Reflexe und im Endeffekt Elektrophysiologie, die quasi für unseren Organismus eins der wichtigsten Momente darstellt und wir natürlich die elektrochemische Transmission durch Anästhesie und durch verschiedene Sachen beeinflussen können. Oder durch kortikale Exzibalität, indem dass wir quasi Inhalationsanästhetika geben. Und die geben wir sowieso nicht mehr. Wir haben IV-Anästhesie und diese Probleme brauchen wir nicht mehr. Aber jetzt arbeiten wir im kleinen Becken. Funktion der Stuhlentleerung, Funktion der Blasenentleerung, Sexualfunktion. Natürlich, wir reden über das kleine Becken. Aber was kann Ihnen noch passieren? Ich bin Neurochirurg. Wir können natürlich diese gesamte Funktion beeinträchtigen durch das Gehirn. Wenn ich im Frontalkortex eine Läsion habe oder ein Problem, dann kann ich die Initiierungsstörung der Miktion beeinflussen mit spätem Harndrang und Retention. Ich kann den temporoparietalen Kortex geschädigt haben oder ein Problem dort haben in Form eines Meningiomes oder sonst irgendetwas. Und habe da schon ein Problem und sie operieren im kleinen Becken und wir kommen nicht dahinter, wo quasi es, woher denn diese Störung ist. Und die kann natürlich vom Gehirn kommen. Wir können eine Detrusor-Hyperaktivität haben, mit imperativen Handlang. Sie sehen, das ist eine ganze Liste, die wir dort haben. Und dann gehen wir runter vom Hirn von hier bis runter, bis zu den Kauderfasern, die ja nicht quasi euer OP-Feld darstellen, aber diese beeinflussen oder Prozesse in diesem Bereich, eine absolute Vertebrostenose im Zervikalbereich oder im Lumbalbereich, kann ihr Ergebnis beeinflussen. Und deswegen ist es natürlich nicht schlecht, wenn man vorher ein paar Untersuchungen hat, wie zum Beispiel die SEPs oder MEPs, und sieht, da ist irgendwo eine Latenzverzögerung. Deswegen bei mir geht der Patient, meine Mitarbeiter, die überwachen bei allen neurochirurgischen Eingriffen sozusagen die Funktionen, und die Patienten kriegen vom Neurologen unabhängig von meiner Mannschaft eine komplette vorhergehende Abklärung, sodass da alles in Ordnung ist unter Laborbedingungen. Ich weiß, im OP wird es dann viel besser ausschauen, weil die Narkose sozusagen das Bewusstsein des Menschen ausschließt und ich im Endeffekt eine gute Konduktivität habe. Dann haben wir schon gesehen, wir gehen jetzt in unserem Plexus sacralis. Wir haben vor uns liegen natürlich den Sphincter ani externus, der bei spinalen Prozessen immer mitgemonitort wird und bei euch auch ganz problemlos zu erreichen ist. Der Pudendus sensorisch über eine Ringelektrode am Penis ebenfalls gut erfasst werden kann durch Stimulation und dann kortikal abgetastet werden kann. Das gibt es schon seit jeher, seit den 80er, Anfang der 90er Jahre. Mein Lehrer Arge Möller in Pittsburgh hatte es damals noch in der Analogzeit schon bereits beschrieben. Aber dann haben wir halt ebenfalls noch die ewig lange Funktion vom Hirn, vom Motorkortex, vom sensormotorischen Zentralregion inklusive frontaler Input, SMA und so weiter und so fort zur Funktion des Schließmuskels und so weiter, die wir erfassen müssen. Motorkortex, Rückenmark, motorische Endplatte, das ist unser riesiger Apparat, der sozusagen das, was Sie beoperieren, beeinflusst. Patient kam zu mir, extreme Schmerzen, nicht behandelbar, Nervus pudendus geschädigt und im Endeffekt dann mit Schmerzmittel letztendlich tiefe Hirnstimulation im sensorischen Kortex plus Capsula interna konnte den Schmerz für den Patienten nehmen. Wir haben eine Methode entwickelt, wo wir mit tiefer Hirnstimulation schwerste neuropathische Schmerzzustände behandeln und sogar beheben können. Aber all diese Sachen befassen sich mit dem kleinen Becken in der Funktion. Wir haben das schon gesehen, dieses alte Bild vom Kollegen Deletis, das war das Titelblatt unserer amerikanischen Gesellschaft für Neuromodulation. Das ist die Gesellschaft gewesen, die 1990 gegründet worden ist, inzwischen in die ISIN übergegangen ist oder teilweise übernommen worden ist. Das Wichtige ist, es sind so viele Fasern, so viele Faszikeln und so viele Interkonnektionen, dass wir diese erfassen müssen. Wir müssen bald ein System erstellen, die sozusagen alles abdeckt, sodass Sie in der Chirurgie sicher sind zu erfahren, was gerade passiert, wo Sie gerade einen Schaden setzen und nicht im Nachhinein sagen, ah, das war hier. Und wir haben die segmentale Einteilung, die wir zu Beginn schon hatten, die nehmen wir uns da natürlich zu Hilfe. Wir haben anatomische Variabilitäten, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, dass die Interkonnektionen auf der linken Seite größer sind wie rechts. Aber wir haben sensorische Verfahren dabei, wir haben Verfahren, wo wir die sensorische Funktion überwachen können. Das, was ich sozusagen in den ganzen Geräten, die wir finden, die derzeit für eure urologische, sozusagen chirurgische, onkologische Therapie und für die gynäkologischen Methoden zur Verfügung stehen, sind nur Momentaufnahmen. Wir brauchen eine kontinuierliche Überwachung während der Operation. Und deswegen haben wir den Bulbus cavernosus clitoroanalreflex Testung. Da wird im Endeffekt stimuliert, wie wir es bei den SEPs machen. In dem gesamten Körper, da haben wir die sensorische Afferenz. Kommt es zu einer Störung, kriegen wir eine Latenzverzögerung oder eine Amplitudenverminderung. Dann haben wir die Elektrophysiologie, wir haben das EMG, das Sphincter ani externus und aller Muskeln, die Sie in Ihrem Zugang der Chirurgie haben. Wir müssen sie nur einteilen, kartografieren, dass wir die einzelnen Segmente und Faszikeln erfassen können. Dann passiert auf Ihrem Zugang in den OP-Situs Folgendes, dass Sie dort die Nadeln setzen, die uns sofort Informationen geben. Wir haben dann die Reflexe, wir können die gesamte Elektrophysiologie verwenden. Wir haben Cortica, können die sensorische Ableitung vom Cortex machen, nach Stimulation des Nervus dorsalis penis, Nervus clitoridis und so weiter. Das haben wir zur Verfügung. Dann können wir Sphincter ani externus, haben wir gesehen. Wir sehen sofort, wenn Sie eine Nervenfaser, die motorisch ist, berühren, sehen Sie in der Ableitung vom ani externus sofort eine, ich habe sie damals definiert, Berührung heißt Kontaktaktivität. Sie berühren den Nerven oder irgendein Gewebe und verletzen den Nerven. Dann kommt es zu einer Daueraktivität oder kurzen Daueraktivität, die länger ist als der Kontakt, den Sie hatten mit dem Gewebe. Das heißt pathologische Aktivität. Und wenn ich das über einen Lautsprecher Ihnen anbiete, hören Sie sofort, da sind Sie jetzt an einem Nervengeflecht, das motorisch ist. Und das ist gut. Das kann Ihnen ein kontinuierliches Monitoring ermöglichen. Wir verwenden das seit 26 Jahren jetzt. Und zusammenfassend haben wir Einflüsse auf die Überwachung der Nerven durch Läsionen oben drüber. Hat der Patient eine Spastik? Hat er einen inkompletten Querschnitt? All das verändert unsere Aktivität, die wir bei der elektrophysiologischen Überwachung, bei der Funktionskontrolle des kleinen Beckens bei den Operationen machen sollen. Und das müssen wir natürlich alles in der Voruntersuchung wissen. Gehen wir noch mit zurück. Wir haben eine veränderte Anatomie durch eine Raumforderung, die wir beseitigen wollen. Wir haben das ganze Operationsgebiet mit einem Nervennetz komplett ausgekleidet. Wenn Sie ein 7-Tesla-MRT des Gehirns anschauen, sehen Sie dort, wenn Sie Blutgefäße und Nerven darstellen, das Gehirn, wenn Sie etwas wegnehmen, unverändert. Das heißt, es ist voller Nerven und voller Blutgefäße. Das Gleiche ist im kleinen Becken. Sie haben immer mit Nerven auch Blutgefäße. Es muss immer zusammen sein, es muss ernährt werden. Aber wir können erfassen, wenn wir es kontinuierlich monitoren, Sie machen die Blutgefäße zu, dann werden auch die Nerven, können auch Nerven kaputt gehen dabei, weil im Endeffekt die Ernährung quasi wegfällt. Und das müssen wir alles erfassen. Lokal Elektroden in den zugehörigen Muskeln zu den gefährdeten Nerven, zu den gefährdeten Nervenfaszikeln. Freilaufendes EMG mit Berührung nervaler Strukturen oder Zug, Spatel einsetzen. Und eine spontane Aktivität zeigt bereits, dass Sie Nerven schädigen. Und der Assistent meint es gut und sagt dem Herrn Professor, ich mache ihm den Zugang wunderschön und zieht und zerrt am Gewebe und macht den riesen Schaden, den der Chirurg sagt, Mensch, jetzt haben Sie mich so zusammengerissen. Ich habe das alles, was Sie vorhin beschrieben haben, geschont, habe das alles erhalten und trotzdem habe ich die Funktion, ist die Funktion weg. Und wir müssen natürlich die erektile Funktion können wir monitoren, indem das eine kontinuierliche Stimulation über eine Nadel erfolgt und wir die Schwellungsreaktion in der Klitoris und am Penis messen können. Das geht kontinuierlich genauso, alle Minute einmal oder alle 30 Sekunden. Diese Sachen sind durchführbar, aber man muss sich am Tisch setzen. Dann zu Beginn der OP, wenn Sie die nervalen Strukturen gerade erkennen oder quasi identifizieren können, Stimulation. Je höher Sie die Stimulation machen, ich hatte 1992 nachgewiesen, direkter Nervenkontakt im Hirn beim Nervus facialis, 0,2 Milliampere. Direkter Kontakt zum Nerven gibt ein superschönes Potenzial. Das heißt, 0,2 Milliampere, alle Nervenreizgeräte bis dato hatten nur 3, 4 oder 10 Milliampere zur Verfügung. Das heißt, wir waren bei einem Zehntel. Wenn Sie jetzt einen direkten Nervenkontakt haben, machen Sie eine Stimulation, die das Potenzial nicht mehr höher macht. Das heißt ganz einfach supramaximale Stimulation. Und an jedem OP-Schritt können Sie an dieser Stelle den Nerv wieder stimulieren und Sie sehen, um wie viel hat die Amplitude abgenommen. Das ist der Anteil des funktionellen Faserverlustes. Das können wir quantifizieren. Hat Arge Möller, aus Pittsburgh damals schon 1989 beschrieben. Und das funktioniert alles. Dann haben wir schon gesagt gehabt, weitere Stimulation zeigt uns, wie viel haben wir verloren. Und am Ende der OP, ganz essentiell und wichtig, muss eine Stimulation proximal und distal des Operationssitus ein Potenzial ergeben, das jeweils eine unterschiedliche Zeitlänge hat. Wenn Sie die gleiche Zeitlänge haben, schwimmt das Nervensystem in Flüssigkeit und wir wissen, dass das Nervenwasser oder Wasser einen 50-mal geringeren Widerstand als Nervengewebe hat. Das heißt, der Strom, Badewanne, Freund sitzt in der Badewanne, ich mag Freund nicht mehr, Föhn, das Prinzip funktioniert genauso bei unserem Neuromonitoring. Sie stimulieren an zwei verschiedenen Stellen und Sie müssen zwei verschiedene Latenzen haben. Wenn Sie die gleiche Latenz haben, haben Sie nur das Wasser gemessen, das irgendwo proximal den Nerv stimuliert und dann ableitet. Aber dann haben wir die Elektrophysiologie so gemacht, dass der Chirurgie aus dem gynäkologischen und aus dem onkologischen Bereich sicherer wird. Das Problem ist dieses, wir haben noch viele Schritte dann zu entwickeln. Findet der Monitoringsassistent oder der Monitoringsarzt etwas, muss auch der Chirurg reagieren. Viele Chirurgen, die durch meine Hände gingen und inzwischen Primarärzte geworden sind, haben das Talent gehabt, dass sie nur eine OP-Methode kannten. Sie hatten keine Escape-Strategie. Das heißt, sie haben so lange an dem Facialis rumgenudelt, bis er wirklich hin war. Auf Nacht bin ich heimgegangen zu meiner Frau und habe gesagt, da soll ich ihn vom OP-Tisch stretchen. Soll ich ihn vom OP-Tisch wegziehen? Der ist ja quasi wie der Bauer mit dem Pflug im kleinen Brückenwinkel. Sag ich, das mache ich doch 10-mal besser, aber Sie müssen es halt lernen. Wieso lässt er den Tumorrest nicht und wir machen den Rest mit dem Gamma-Knife? Schicken den Patienten nach Wien. Wieso nicht? Wieso muss schon wieder Facialis hin sein? Das sind Sachen, das geht nicht. Das geht bei der Neurochirurgie überhaupt nicht mehr. Aber wir sind in der HNO. Ich weiß noch, als ich 1999 nach Innsbruck geholt worden bin, von München Großhadern bin ich nach Innsbruck gegangen. Da hat von meinem ersten Dissertanten sozusagen der beste Freund eine Arbeit auf der Chirurgie gemacht und bezüglich Schilddrüsen und Stimmbandlähmung. Dann hat er die Patienten mit den Neurologen untersucht und dann waren das 65% partielle Stimmbandlähmungen, die Chirurgen nicht haben wollten und somit auch die Arbeit nicht mehr von dem Studenten haben wollten, der aber unbedingt Chirurg werden wollte. Der war fix und fertig und kam zu mir und habe ich gesagt, das ist der Grund, wieso das Monitoring schon in Ostdeutschland und in Westdeutschland Anfang der 90er Jahre funktionierte. Ab 92, 93, 94 in der Stromachirurgie. Aber jeder Chirurg sagt es, auch wenn wir einen Klauert, einen ventralen Zugang zur Halswirbelsäule machen, sagen die Kollegen, ja, das ist vom Tubus. Ja, immer der nicht da ist, ist schuld. Für mich ist es immer so, ich bin schuld, weil ich das Messer geführt habe. Und wenn ich nicht schuld bin, ist der Nächste schuld. Aber nur dann habe ich die Möglichkeit, meine Technik zu verbessern. Wenn ich über die Leichen hinwegsteige, was man immer tun muss, weil sonst bleibt man irgendwann stecken. Das Problem ist aber, ich muss dabei was lernen, sonst war das alles umsonst. Und ich stelle mich nicht 14 Stunden in OP, dass ich mich nachher schüttel und quasi das einfach, wie viele das so gut können, einfach dann weitergehe. Das bringt nichts, sondern ich lerne dabei. Und deswegen haben wir die Monitoringsmethoden, die beschrieben worden sind von Klaus und von mir, quasi perfektioniert. Es gab nur ein Facialis und ein paar andere, den Accessorius. Alle 12 Hirnnerven, Augenmuskelableitung, wie viele Leichen habe ich zerlegt, damit ich die Nadel richtig in die Augen platziere? Die Kollegen sind hingegangen, haben einen Ultraschall gebraucht, haben eine Navigation gebraucht, um die Nadel in den blöden Obliquus inferior oder den Musculus trochlearis zu kriegen. Aneurysmen können wir klippen, aber Nadel in die Orbita stechen können sie heute noch nicht. Und das sind Sachen, die in der Medizin verwerflich sind. Die Sicherheit meiner Patienten geht vor, ebenfalls die Schmerztherapie. Meine Assistenten können quasi eine Bandscheibe operieren, schneiden in den Menschen rein, ohne suffiziente Schmerztherapie machen zu können. Da gehe ich bei den Visiten mit. Ich bin immer sehr höflich. Aber ich lasse Ihnen die ganze Kurve umschreiben und das 10-mal hintereinander, bis Ihnen die Finger bluten. Und dann wissen Sie, was Schmerztherapie bedeutet. Am Ende der OP haben wir schon gesagt, das lange System von oben mit Ableitung am Sphinkter, mit Ableitung an irgendeiner weiteren muskulären Struktur, aus jeder, die Sie haben wollen, aus dem OP-Bereich, können wir bei der OP machen. Und wir können zusätzlich die sensorische Afferenz nach zentral messen. Zack, 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 das ist rucki zucki gemacht. Aber dann haben wir es kontinuierlich. Sie waren so lieb, Sie haben ja die ganzen, viele Unterlagen zugeschickt, was es euch an elektrophysiologischen Geräte geben. Sie machen euch nur Momentaufnahmen. Lasst euch damit nicht in Sicherheit wiegen, sondern das kontinuierlich überwachen, und da haben wir noch einiges vor uns. Und deswegen bin ich so glücklich, dass ihr mich eingeladen hattet, gestern nach einem durchoperierten Nachtdienst und als Mögliche. Gustav Kisch, das ist der Leiter der Neuro-Uro in Innsbruck, hat mir viele Sachen noch gegeben, aber ich muss dem Urologen und den kleinen Beckenchirurgischen Chirurgen und den Gynäkologen nicht die Funktionsweise ihrer Systeme erklären, sondern was kann man damit machen, habe ich als meine Aufgabe gesehen, und diese Interdisziplinarität haben wir begonnen, und ich hoffe, dass es wie ein Virus sich fortpflanzt und fortsetzt, dass es für die Chirurgie und für die Gynäkologie, für diese Patienten und für die Chirurgen sozusagen Schritte nach vorne darstellt. Wir haben vieles erreicht, es ist viel besser geworden alles. Aber es ist noch nicht das Ende der Zeit da, und es war gut, dass wir die weiten Reise, dass Sie das gemacht haben, und von Berlin, von überall her, und ich bedanke mich recht herzlich, dass ich hier sein durfte. Danke. Applaus